Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Ja, ich muss euch sagen, ich bin aus allen Wolken gefallen. Wusstet ihr, dass so gut wie alle Christen regelmäßig für einen Gottesstaat beten? Nicht nur irgendeine Gruppe evangelikaler Fanatiker in den USA, nein, alle. Die meisten sogar jede Woche, auf der ganzen Welt. Manche sogar jeden Tag. Und wisst ihr was? Auch wir. Krass, oder? Ich habe es nicht mal bemerkt bisher. Wusstest du, dass du für einen Gottesstaat betest? Auch nicht? Naja, ich übertreibe bewusst ein bisschen. Aber tatsächlich, wir beten alle regelmäßig das Vaterunser. Und da beten wir: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten, dass Gottes Reich auf die Erde kommt. Was ist das anderes als ein Gottesstaat, könnte man da fragen. Na gut, ich gebe zu, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen einem Staat, in dem tatsächlich Gott regiert, und einem Staat, in dem Menschen regieren, die glauben, dass sie Gottes Willen tun. Diese beiden Staaten können oft unterschiedlicher nicht sein. Aber wenn wir das Vaterunser beten, dann beten wir es in der Hoffnung, dass Gott tatsächlich sein Reich hier auf der Erde endlich vollendet. Bis es soweit ist, bleiben aber einige Fragen offen. Bonhoeffer, ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert, hat gesagt, es ist die Lehre von den vorletzten Dingen. Wie ist das mit der Religion und dem Staat? Welche Verbindung besteht zwischen Kirche, den Gläubigen und der weltlichen Obrigkeit? Oder sollte es da überhaupt eine geben? Unser heutiger Predigttext fordert uns heraus, dieses Thema etwas zu durchdenken. Er steht im Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom. Rom, als Erinnerung, das war damals die Hauptstadt der Welt. Sie war das Zentrum des Römischen Reiches, des damaligen Weltreiches. Es hat fast die gesamte bekannte Welt umspannt. Es gibt wohl keine Stadt, die heutzutage damit vergleichbar wäre. Vielleicht am ehesten noch Washington. Auf jeden Fall, an die Gemeinde dieser Stadt schreibt Paulus Folgendes: Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Soweit unser Predigtwort für heute. Was löst das in dir aus, wenn du diesen Text hörst? Paulus macht hier schon einige steile Aussagen. Es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Ha, Moment mal, Paulus. Wie ist das denn mit Hitler und den Nazis? Waren die von Gott? Entschuldige mal, aber das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Nun, man könnte erklären sagen, naja, Paulus wusste halt noch nicht. Nichts von Hitler, nichts von Stalin oder Mao. Aber naja, die Römer waren auch keine Unschuldslämmer, bei weitem nicht. Und ganz besonders für einen Juden Zu einer Zeit, wo Israel unter römischer Besatzung war, war so eine Aussage wirklich krass. Und dann nochmal ein Kracher. Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Geht's noch, Paulus? Was, wenn die Obrigkeit Gesetze erlässt, wo ich anderen Menschen schaden muss? Was denn dann? Oder tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Na, mein Lieber, du kennst aber sicher nicht die Millionen Christen, die um ihr Leben fürchten müssen, einfach weil sie Christen sind, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, aber die trotzdem bestraft werden. Also sowas, das klingt doch sehr nach Mittelalter, Monarchie und Kirchenherrschaft. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Kann man nach unserer Geschichte der letzten 100 Jahre noch so einen Satz schreiben? Ich habe es euch gesagt, der heutige Text fordert uns heraus. Um eine Sache gleich mal vorwegzustellen, ich glaube, Paulus wusste sehr wohl, was für Schwierigkeiten ein Staat machen kann. Ihm war durchaus bewusst, wie oft Menschen unter staatlicher Unterdrückung leiden. Dass oft Unrecht regiert und dass auch sein eigenes Volk unter der Besatzungsmacht aus Rom leidet. Ich glaube nicht, dass Paulus die Welt durch eine rosarote Brille sieht, in der der Staat immer alles richtig macht und immer gerecht ist. Und trotzdem schreibt er hier solche Aussagen. Bei diesen Sätzen ist es von allergrößter Wichtigkeit, sie nicht isoliert zu betrachten. Das ist grundsätzlich keine sinnvolle Weise, die Bibel zu lesen, einzelne Verse aus dem Kontext zu nehmen. Und an Stellen wie diese hier bemerkt man das wieder ganz gewaltig. Wenn man diese Sätze der Passage nicht als einzelne Wahrheiten betrachtet, sondern im Kontext und vor allem auch im Vergleich mit dem gesamten Zeugnis der Bibel liest, dann wird klar, dass Paulus keineswegs die biblische Erlaubnis für Diktaturen und Regime wie das Dritte Reich liefern will. Schauen wir uns an, welche Aussagen bei einer ganzheitlichen Betrachtung wirklich übrig bleiben. Zuerst, es ist gut, dass es so etwas wie einen Staat gibt. In vielen Geschichten der Bibel lernen wir Gott als jemanden kennen, der Ordnung in die Welt bringt. Das sehen wir schon ganz zu Beginn im Schöpfungsbericht. Da herrscht am Anfang richtig Chaos auf der Welt. Tohu wa bohu. Tohu und bohu lassen sich beide mit Chaos übersetzen. Also Chaos, Chaos, ja, totales Durcheinander. Und dann beginnt Gott zu wirken. Er trennt das Land und das Wasser. Er gibt den Tieren ihren Platz. Er gibt den Sternen der Sonne eine Aufgabe. Er strukturiert die Zeit. Er schafft einen Rhythmus für diese Welt, Tag und Nacht, eine Woche, ein ganzes Jahr. Oder auch durch die 10 Gebote, die Gott den Israeliten gibt, schafft er Ordnung für das Zusammenleben. Gott ist es scheinbar wichtig, dass eine gewisse Ordnung herrscht in seiner Schöpfung und dementsprechend auch bei uns Menschen. Wir brauchen einen Staat. Unser Zusammenleben funktioniert nicht ohne irgendeine Art von Regeln. Und wo es Regeln gibt, da muss es jemanden geben, der die Einhaltung dieser Regeln kontrollieren kann und kontrolliert. Zu Hause ist das ziemlich klar. Da gibt es die Eltern, die stellen die Regeln auf. Und es gibt die Kinder, die halten sich natürlich immer an die Regeln. Klar, gibt es auch nie Probleme. Zumindest stelle ich mir das so vor. Ja, noch habe ich ja noch keine Kinder. Aber nein, Spaß beiseite. Die Familie ist das beste Beispiel dafür, dass es jemanden braucht, der Regeln aufstellt und die Einhaltung der Regeln auch konsequent durchsetzt. Wenn Geschwister miteinander streiten, dann braucht es irgendeine Schlichtungsstelle. Eine Obrigkeit namens Mama und Papa, die dafür sorgen, dass nicht immer nur der Wille des älteren Kindes geschieht, einfach weil es stärker ist. Und genauso ist es gut, wenn es für uns Erwachsene einen Staat gibt, der darauf achtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht, der für Gerechtigkeit sorgt. Einfach, weil wir alle Sünder sind. Diese Aufgabe des Staates hat Paulus hier im Sinn, wenn er darüber schreibt, dass wir uns dem Staat unterordnen sollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer noch so eine leise Stimme in meinem Hinterkopf, die sagt, Aber was ist mit Hitler? Was, wenn der Staat an seiner Aufgabe nicht nur krachend scheitert, nein, sogar noch die Quelle der Ungerechtigkeit selbst ist? Dazu kommen wir noch. Die nächsten beiden Aussagen muss man gemeinsam nennen. Zum einen scheint tatsächlich jede Obrigkeit von Gott eingesetzt zu sein. Aber, und jetzt kommt der wichtige Zusatz, jede Obrigkeit, jeder Herrscher muss sich auch vor Gott für seine Taten verantworten. Wir haben den Satz in unserem Predigtwort von Paulus, der da heißt, wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. So schwer dieser Satz auch erstmal zu verdauen ist, diese Stelle ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, in der uns so eine Aussage begegnet. Zum einen heißt es im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, im Buch Daniel, Gott ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und Könige ein. Und sogar Jesus selbst trifft eine derartige Aussage. Ich glaube, wenn man über die Verhältnisse von weltlicher Macht oder insgesamt von Macht in dieser Welt spricht, über staatliche Gewalt und über die Rolle der Kirche, dann kommt man um einen Text nicht ganz herum. Es geht um das Verhör von Jesus durch Pontius Pilatus. Nachzulesen ist es im Johannesevangelium, 18. bis 19. Kapitel. Dieser Dialog, den wir da geschildert bekommen, der passiert eigentlich so beiläufig während Jesu Verhaftung. Aber es ist doch mit eine der zentralsten Stellen der Passionsgeschichte, weil Gottes Reich und das weltliche Reich aufeinandertreffen. So schreibt Johannes, Pilatus ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Auch Jesus scheint der Auffassung zu sein, dass die Macht des Staates letztendlich von Gott kommt oder ihm überlassen wird. Aber, und das ist wie gesagt der wichtige zweite Satz, diese Macht ist kein Freibrief für die Herrscher. Selbst bei Spider-Man lernen wir, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und das ist offen gesagt ein ziemlich biblisches Prinzip. Immer wieder lesen wir, wie Gott die Herrschenden zur Verantwortung ruft, an ihre Verantwortung erinnert. Ganz besonders auch in den Psalmen, zum Beispiel in Psalm 52 oder in Psalm 2. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, heißt es da. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht. Zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Die Herrscher dieser Welt haben eine Aufgabe, nämlich für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Und es gibt jemanden, vor dem sie sich endlich verantworten müssen, wie gut sie ihren Job gemacht haben. Jesus sagt seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus steht über allem. Durch seine Auferstehung hat er selbst den einen überwunden, der bisher jeden Diktator, jeden König, jeden Präsidenten besiegt hat, nämlich den Tod. In Jesu Hand liegt letztendlich die Macht, Recht zu sprechen, endgültig und gerecht. Es gibt keinen Herrscher dieser Welt, der nicht irgendwann vor dem Richterstuhl Gottes steht und Rechenschaft ablegen muss über sein Tun. Die Frage, warum Gott solche grausamen Regime zulässt, wie die Nationalsozialisten oder den IS, diese Frage bleibt so schwer zu beantworten wie die Frage nach dem Leid. Aber in dieser Perspektive, dass sich am Ende jeder Herrscher vor Gott verantworten muss, gibt es doch zumindest eine gute Hoffnung auf endgültige Gerechtigkeit. Jetzt aber zurück zu der eingangs gestellten Frage. Was ist denn jetzt mit der Kirche und dem Staat? Was ist denn der richtige Umgang mit der Obrigkeit? Am Ende dieser Predigt möchte ich auf eine Person zu sprechen kommen, die mit der Frage nach dem richtigen Umgang mit der Obrigkeit hautnah konfrontiert war. Ich habe ihn vorher schon erwähnt, Dietrich Bonhoeffer. Er ist wohl einer der bekanntesten Theologen des letzten Jahrhunderts. Er hat sich in seinem Leben intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt und ist letztendlich für seine Beteiligung an einem Attentat auf Hitler hingerichtet worden. Bonhoeffer sieht drei Aufgaben der Kirche oder von uns Christen. Erstens, die Obrigkeit an die Verantwortung gegenüber Gott erinnern. Bonhoeffer schreibt, die Kirche hat den Staat zu fragen, ob sein Handeln von ihm als legitim staatliches Handeln verantwortet werden kann. Wir dürfen mutig bekennen, dass Jesus über die Welt herrscht und dass sich die, die politische Macht und Verantwortung innehaben, für ihn ihren Umgang mit dieser Macht verantworten müssen. Und wir als Kirche dürfen Fragen und Kritik üben an den Mächtigen dieser Welt. Diese Aufgabe müssen wir hochhalten und unsere Politikerinnen und Politiker daran erinnern, wenn sie Entscheidungen treffen, die mehr ihrem eigenen Geldbeutel oder den Interessen einiger weniger Einflussreichen dienen als dem Großteil des Volkes, besonders den Bedürftigen. Die Kirche darf, ja muss die Politik kritisieren, wenn Menschenrechte nicht beachtet, die Schwachen ausgebeutet und den Hilfsbedürftigen die Hilfe verweigert wird. Zweitens, die Kirche soll den zu Schaden gekommenen helfen. Bonhoeffer schreibt, die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören. Auch wenn wir in einem gut ausgebauten Sozialstaat leben, Gott sei Dank, sollten wir als Kirche die diakonischen Aufgaben nicht gänzlich dem Staat überlassen. Die Kirche war seit jeher sehr gut darin, sich um die Kranken, Armen und Bedürftigen zu kümmern. Und dieser Dienst an denen, die Opfer von Gewalt, Armut oder von Unterdrückung sind, dieser Dienst ist zutiefst christlich. Denn Jesus selbst sagt doch, was man den Geringsten tut, das tut man ihm selbst. Wenn wir jemandem zu essen geben, der hungrig ist, dann dienen wir damit Gott. Wir sind ganz besonders den Verlierern unserer Gesellschaft verpflichtet. Lasst uns doch auch als Gemeinde nochmal neu nachdenken, wer hier in Hochzoll ganz konkret zu den Opfern unseres Systems gehört und dann diesen Menschen dienen. Aber manchmal ist das staatliche Handeln so fehlerhaft, dass die Kirche aktiver werden muss. Bonhoeffer selbst hat lange mit dieser Frage gerungen, wann denn diese Grenze überschritten ist. Ab wann ist es richtig, nicht nur zu kritisieren, nicht nur den Verlierern des Systems zu helfen, sondern wirklich Widerstand zu leisten? Das ist die dritte Aufgabe. Bonhoeffer formuliert hier den bekannten Satz, wenn die Kirche den Staat ein zu viel oder ein zu wenig an Ordnung und Recht ausüben sieht, kommt sie in die Lage, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Für Bonhoeffer war letztendlich klar, er kann nicht einfach nur zuschauen und die Symptome bekämpfen, sondern er muss etwas gegen dieses Regime tun. Er muss selbst aktiv Widerstand leisten. Er hätte viele Möglichkeiten gehabt, auszusteigen. Er hätte nach Amerika auswandern können, er hätte sich zurückziehen können aus öffentlicher Verantwortung. Aber er ist zu dem Schluss gekommen, er hat die Verantwortung, diesem Diktator das Handwerk zu legen. Zur Not auch mit Gewalt. Ich würde gerne noch so viel mehr erzählen über das spannende Leben dieses Mannes. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Predigt immer wieder mit Bonhoeffer beschäftigt. Und ich muss sagen, dass ich wirklich tiefe Ehrfurcht vor ihm und seinen Gedanken empfinde. Weil für ihn war die Frage, inwiefern er als Christ sich mit dem Staat auseinandersetzt oder Widerstand leisten soll, keine theoretische, philosophische Denkübung. Er war mit Haut und Haar dabei. Für ihn ging es buchstäblich um Leben und letztendlich um Tod. Als Empfehlung für die, die ein bisschen mehr Input zu Bonhoeffer haben wollen, es gibt einen sehr guten Vortrag von einem Theologieprofessor, Thorsten Dietz heißt der, gibt es auf YouTube, er heißt Ethische Verantwortung, der sich intensiv nochmal mit diesem Problem auseinandersetzt. Was ist denn unsere Verantwortung als Christen, wenn in der Welt etwas schiefläuft? Wendet sich Bonhoeffer mit seiner Beteiligung am Widerstand, ja sogar mit seiner Beteiligung an einem Attentat gegen Hitler, gegen die Bibel? Es ist eine spannende Frage. Ich glaube nicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Paulus schreibt am Ende dieser Passage einen ganz wichtigen Satz. Er sagt: So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Dieser Satz erinnert uns an die Lesung von heute und die Frage nach der Steuer, die Jesus gestellt wurde. Jesus macht dabei deutlich, es ist in Ordnung, Steuern zu zahlen, aber denkt daran, was Gott gebührt. Gott ist derjenige, dem die Ehre gebührt. Ich vermute, auch auf dieses hier spielt Paulus an, wenn er schreibt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Sie gehört nicht dem Kaiser, nicht den Staatsmännern, sondern man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das Evangelium, also die Botschaft vom Reich Gottes und der Herrschaft Jesu, die angebrochen ist, ist eine politische Botschaft. Es ist eine Botschaft, die gerade in Ländern, in denen die Herrschenden die Menschen unterdrücken, gar nicht gerne gehört wird. Denn diese Botschaft erinnert die Mächtigen daran, dass es noch jemanden gibt, der über ihnen steht. Dass jeder Staat Gottes Staat ist. Und es ist auch keine private Botschaft, die halt mein Leben betrifft. Hauptsache ich bin errettet. Aber sonst hat es keine Auswirkungen. Wenn wir diese Botschaft ernst nehmen, dann haben wir auch einen Auftrag in dieser Welt, nämlich mitzuwirken im Reich Gottes, das schon angebrochen ist. Und wir dürfen weiter mutig beten, dass sein Reich auf diese Erde komme und sein Wille auf dieser Erde geschieht, wie er schon im Himmel geschieht. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen.